Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Die deutsche Wirtschaft sendet wieder Lebenszeichen, wenn auch nur ein kleines. Um 0,2% ist die deutsche Wirtschaft zwischen Januar und März gewachsen. Ein erster Hoffnungsschimmer, aber ist damit auch die Talsohle durchschritten? Wir fragen nach. Dass die Wirtschaftsflaute längst nicht überwunden ist, das zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. Die traditionelle Frühjahrsbelebung war diesmal nur ein laues Lüftchen. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat nur leicht gesunken, weil der konjunkturelle Rückenwind fehlt. Um Arbeitsplätze bzw. um die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen ging es heute in Duisburg. Tausende Stahlkocher haben für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und auch der Standorte bei ThyssenKrupp Steel Europe demonstriert, dem größten deutschen Stahlkonzern. Sie fordern Garantien. Zukunft statt Kündigung, das war auf den Plakaten zu lesen. In Duisburg geht nämlich die Angst um, seit Pläne für einen Verkauf von 20% der Anteile des Unternehmens an die Gesellschaft EPGC bekannt wurden. Dahinter steckt der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky. Ein Skandal, so die IG Metall, die Leitung habe die Mitbestimmung umschifft. Die weist das zurück, aber auch die Politik mischt sich ein. Duisburg sei das Herz der deutschen Stahlindustrie, das immerhin mit 2 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern unterstützt wird. Jörg Marksteiner berichtet.
Von allen ThyssenKrupp-Werken und Standorten sind sie gekommen, viele noch in Arbeitsmontur. Zu Tausenden standen die Stahlarbeiter auf der großen Wiese direkt gegenüber der Stahlhauptverwaltung, unmittelbar in Blickweite des großen Duisburger Stahlwerks. Und bei allen gibt es im Grunde nur ein Gesprächsthema. Sie sind sauer, erzählen sie, weil sie das Gefühl haben, der Vorstand sage nicht offen, was demnächst auf Sie als Mitarbeiter zukommt.
Wir haben eigentlich so gut wie keine Informationen drüber.
Das werden wir uns nicht alles gefallen lassen dürfen, sage ich mal, auch von der Konzernspitze. Das läuft im Moment an uns vorbei, so wie es aussieht, ja.
Noch gilt für alle 27.000 Stahlbeschäftigten bei ThyssenKrupp eine Job- und Standortgarantie. Die läuft aber in 2 Jahren aus. Also zu einer Zeit, wo der neue Investor dann wahrscheinlich mitredet, der sich bis Herbst am Stahlgeschäft von ThyssenKrupp beteiligen will. Und das macht nicht nur den jüngeren Mitarbeitern Sorge.
Seid ihr kampfbereit?
Auf der Bühne wedelt Betriebsratschef Tekin Nasikol mit einem überdimensionalen silbernen Stahlhammer unter dem Jubel der Mitarbeiter. Für ihn ist klar, ruft er, der Kampf um die Arbeitsplätze habe begonnen.
Wir wurden alle absichtlich im Dunkeln gehalten. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht man nicht mit der Stahlbelegschaft um.
Der Betriebsratschef geht den Vorstand massiv an. Die Ankündigung, ein Fünftel der Stahlproduktion stillzulegen, ohne zu sagen, wann, wie und wo. Der Einstieg eines neuen Investors, wo aber zu allen wichtigen Fragen Stillschweigen vereinbart ist. All das mache ihn fassungslos und wütend.
Hier im Stahl gab es noch nie betriebsbedingte Kündigung. Und genau das wird es auch in Zukunft mit uns nicht geben.
Mehrfach betonen Betriebsräte und Gewerkschafter, nein, man sei nicht generell gegen den Einstieg eines Investors ins Stahlgeschäft. Es komme halt auf die Pläne und Konzepte an, genau die kenne man aber diesmal nicht. Tatsächlich waren die Arbeitnehmervertreter über die im Konzern mächtige E-Metall in der Vergangenheit häufig eingebunden, wenn Einschnitte oder Verkäufe von Unternehmensteilen anstanden. Und das sei jetzt anders. Noch 48 Stunden vor Bekanntgabe des Deals habe sich der Vorstand ahnungslos gegeben, sagt ein Gewerkschaftsvertreter und Stahlaufsichtsratsmitglied. Unterstützung bekamen die protestierenden Stahlarbeiter von der Politik. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sagte, wohl auch mit Blick auf den Vorstand, die Politik schaue nicht tatenlos zu.
Und das sage ich auch ans Management. Verhindert betriebsbedingte Kündigung. Ich kann das noch sagen, es gibt bessere Lösungen, die man verhandeln kann. Wir können die als Staat auch unterstützen, meinetwegen. Ich stehe dazu bereit, wenn Verhandlungen da sind.
Auch Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU mahnte das Management von ThyssenKrupp ziemlich offen, die Arbeitnehmervertreter beim bevorstehenden Wandel nicht nur pro forma zu beteiligen.
Nordrhein-Westfalen ist das Land der sozialen Partnerschaft. Hier gehört die soziale Partnerschaft zur Staatsräson des Landes. Und das erwarten wir auch von jedem Vorstand, dass er sich dieser Staatsräson des Landes unterordnet.
Die nächste Stahlarbeiter-Großdemo ist bereits angekündigt. Am 23. Mai wollen tausende Beschäftigte wieder protestieren, diesmal vor der ThyssenKrupp-Konzernzentrale in Essen, wo an diesem Tag der Aufsichtsrat über den Einstieg des Investors abstimmt.
Ein Bericht von Jörg Marksteiner. Noch ist die Lage am deutschen Arbeitsmarkt robust. Das größte Problem ist eher der Mangel an Arbeitskräften. Dennoch gibt es Warnsignale. Im April ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat nur leicht gesunken, im Vergleich zum Vorjahr sogar deutlich gestiegen. Das bedeutet für die Arbeitsagentur, dass die Ausgaben deutlich anziehen. Die Agentur rechnet mit Mehrausgaben in Milliardenhöhe. Wolfram Welzer.
Bundesweit 20.000 Arbeitslose weniger als im März. Sieht so eine Frühjahrsbelebung am deutschen Arbeitsmarkt aus? Wohl eher nicht. Erwartbar im mehrjährigen Durchschnitt wäre eher ein doppelt so starker Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im März sah das schon ähnlich aus. Für Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, ist der Grund klar.
Dem Arbeitsmarkt fehlt nach wie vor der konjunkturelle Rückenwind. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften nimmt weiter ab. Obwohl die deutsche Wirtschaft seit 2 Jahren nicht in Tritt kommt, ist die Situation am Arbeitsmarkt weiterhin robust.
Robust. Diese langjährige Einschätzung der BA beruht darauf, dass zwar die Zahl der Arbeitslosen um 164.000 höher liegt als vor einem Jahr, nämlich bei 2.750.000, dass aber gleichzeitig auch die Zahl der Beschäftigten steigt, wenn auch langsamer als in den Vorjahren. Das Wachstum dürfte sich weiter abschwächen.
Mit gut 700.000 Stellenangeboten ist das Niveau im langjährigen Vergleich zwar noch hoch, aber der Zenit ist überschritten und ich glaube, die Tendenz ist sichtbar.
Noch immer versuchen die Unternehmen aber, das bestehende Personal zu halten, wobei auch Kurzarbeit hilft. Die Zahlen steigen laut BA-Vorstand Terzenbach leicht. Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist daher im historischen Vergleich noch eher gering, aber
die Chance, Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, liegt auf einem historisch geringen Niveau. Also wenn ich einmal arbeitslos bin in Deutschland, ist es zurzeit schwieriger als in der Vergangenheit wieder an Arbeit zu kommen. Das liegt auch daran, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Neueinstellungen zurzeit sich zurückhalten.
Mittlerweile wächst die Langzeitarbeitslosigkeit wieder. Auch viele Geflüchtete aus der Ukraine gelten jetzt als langzeitarbeitslos, weil sie länger als 1 Jahr ohne Job sind. Umso wichtiger, sie schneller in Arbeit zu vermitteln. Terzenbach, der auch Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den sogenannten Jobturbo ist, berichtete von ersten Fortschritten. Die Jobcenter setzten jetzt darauf, nicht erst auf gute Sprachkenntnisse zu warten, bis sie den Geflüchteten Arbeitsangebote präsentierten. Insgesamt aber rechnet die Nürnberger Bundesagentur nicht mit schneller Besserung am Arbeitsmarkt. Auch wenn die Wirtschaft im ersten Quartal 2024 minimal gewachsen ist, muss die BA ihre Finanzprognose korrigieren, die noch auf den wirtschaftlichen Eckwerten der Bundesregierung vom Herbst basiert.
Wir rechnen daher mit höheren Ausgaben für die Pflichtleistungen der Bundesagentur. Das sind unter anderem Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, aber vor allem das Arbeitslosengeld. Binnen eines Jahres ist die Zahl der Leistungsberechtigten vom Arbeitslosengeld um 84.000 gestiegen. Und es sieht derzeit auch nicht nach einer akuten Trendwende aus.
Das bedeutet 1,6 Milliarden Euro mehr allein für Arbeitslosengeld in diesem Jahr und Hunderte von Millionen für Kurzarbeiter- und Insolvenzgeld. Im Ergebnis rutscht Deutschlands größte Bundesbehörde zwar nicht in die roten Zahlen, aber der Aufbau der während Corona aufgebrauchten Krisenrücklage verzögert sich.
Am Arbeitsmarkt fehlt also der konjunkturelle Rückenwind. Von stürmischer Wirtschaftsbelebung kann in Deutschland wahrlich noch keine Rede sein. Aber für ein kleines, frisches Lüftchen hat es im ersten Quartal immerhin gereicht. Weil der Winter so mild war, konnte fleißig gebaut werden und deutsche Unternehmen haben mehr exportiert. Die Verbraucher, die halten sich trotz höherer Löhne allerdings noch zurück. Geht es jetzt aufwärts? Mischa Erhardt hat sich umgehört, die Bilanz zwischen Optimismus und Zweifel.
Nach vielen schlechten Nachrichten für die hiesige Konjunktur in den vergangenen Wochen und Monaten ist das leichte Wachstum des Bruttoinlandsproduktes zu Jahresbeginn eine erfreuliche Nachricht.
Ja, die 0,2 jetzt im ersten Quartal ist stärker, als das vielfach erwartet worden war und zeigt, dass die deutsche Wirtschaft das Gröbste hinter sich haben sollte.
Sagt Jan-Christopher Scherer, Experte für die deutsche Wirtschaft im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im vierten Quartal steckt die deutsche Wirtschaft mit dem leichten Plus von 0,2% nicht in einer Rezession. Die ist per Definition dann gegeben, wenn die Wirtschaftsleistung in 2 aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Getragen wird die leichte Zunahme der Wirtschaftstätigkeit zu Jahresbeginn laut Statistischem Bundesamt vor allem durch einen Anstieg der Bauinvestitionen und einem Anziehen der Exporte. Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.
in der Weltwirtschaft ein wenig mehr Dynamik, das Ganze auf sehr niedrigem Niveau, das kann man schon sagen. Jetzt für Deutschland im ersten Quartal ist es sicherlich auch so, dass die Bauwirtschaft von der milden Witterung profitiert hat. Das ist eigentlich ein Effekt, den wir so erst gedacht hatten, dass er sich im zweiten Quartal einstellt. Und der Effekt, der ist jetzt aber auch verfrühstückt. Insofern dieser Antriebseffekt, der wird dann sicherlich im zweiten Quartal eben nicht mehr vorliegen.
Während der Außenhandel sich belebt und in einigen Wirtschaftsbranchen wieder ein Aufwärtstrend zu beobachten ist, schwächelt der Konsum nach wie vor. Doch zeichnen sich auch hier positive Tendenzen ab, wie etwa der leichte Anstieg des GfK-Konsumklimaindex im April.
Die Inflationsrate ist jetzt deutlich zurückgegangen. In Verbindung mit höheren Tarifabschlüssen sehen wir seit längerer Zeit wieder auch beständig steigende Realeinkommen. Und das dürfte den privaten Konsum im Jahresverlauf deutlich tragen und damit im zweiten Quartal für einen weiteren Anstieg der Wirtschaftsleistung sorgen.
So Jan-Christopher Scherer. Das DIW rechnet mit einem robusten Wachstum der Konjunktur in diesem Jahr. Die erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Frühjahrsprognose der Bundesregierung geht von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,3% in diesem Jahr aus. Volkswirt Alexander Krüger allerdings warnt vor allzu viel Optimismus nach der leichten Belebung der Konjunktur zu Beginn des Jahres.
Also für Konjunktur Optimismus ist es sicherlich noch zu früh und wir sprechen ja hier auch über zyklische Dinge. Wir haben nach wie vor aber auch viele Strukturprobleme, die es gilt zu lösen und die man sicherlich auch nicht im Hauruck-Stil mal eben lösen kann. Also insofern gibt es hier nach wie vor noch eine Menge an Faktoren, die auch auf der Wirtschaftstätigkeit lasten und dafür sorgen werden, dass wir also eben nicht vor einem klassischen Aufschwung stehen, sondern uns auch in den nächsten Quartalen mit Schmalspurwachstum begnügen müssen.
Das sieht auch Thomas Meissner so. Er ist Kapitalmarktexperte bei der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW.
Wir nennen das Wellblechökonomie. Also mal plus 0,1, mal minus 0,2, dann wieder plus 0,3, plus 0,1. Damit werden wir weiter agieren müssen und großes Momentum sehe ich an der Stelle nicht. Wie gesagt, es wird ein Auf ohne Schwung.
Ein Auf ohne Schwung oder Wellblechökonomie, das haben wir ja im Beitrag von Mischa Erhardt gelernt. Mit Wellblech werden Häuser in Deutschland nicht gedeckt, aber das Bauen soll einfacher und vor allem schneller gehen. Serielles Bauen, ein nicht mehr ganz neues Zauberwort aus dem Bundesbauministerium. Das ist eine Art Baukastensystem, was das Planen erleichtern und das Bauen beschleunigen soll. Bundesbauministerin Clara Geiwitz wirbt um Investoren für bezahlbares Bauen. Heute war in Leipzig der Auftakt einer Konferenzreihe. Politik trifft Baubranche. Mancherorts geht es immerhin schon schneller aufwärts, auch wenn ein echter Turbo noch auf sich warten lässt. Alexander Moritz.
Nur 1,5 Jahre von der Planung bis zur Schlüsselübergabe. Modulares Bauen hatte im thüringischen Nordhausen für Rekordtempo gesorgt.
Das sind gigantisch kurze Bauzeiten und das ist für uns wirtschaftlich interessant, wenn sie den Quadratmeter Wohnraum auch schneller am Markt haben.
2 Mehrfamilienhäuser hat Inge Klahn, die Geschäftsführerin der Nordhauser Wohnbaugesellschaft, bisher in Modulbauweise gebaut. 30 Wohnungen mit Balkon, allerdings ohne Keller, um Kosten zu sparen. Modulares Bauen meint, standardisierte Bauteile werden in der Fabrik vorgefertigt, Wände und ganze vormontierte Raummodule auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt. In großer Zahl gebaut wird daraus serielles Bauen. Was manche als Plattenbau 2.0 verspotten, hat für Klahn viele Vorteile.
Der Festpreis, die verlässlichen Bauzeiten, das schon durchgeführte Vergabeverfahren.
Öffentliche Wohnbaugesellschaften müssen nicht wie sonst jede einzelne Bauleistung aufwendig ausschreiben, sondern können im Rahmen eines Pilotprojekts Aufträge direkt an beteiligte Firmen vergeben. Wohnungsbau aus dem Katalog quasi. Für die neue Bauform wirbt Bundesbauministerin Clara Geiwitz nun mit einer Reihe von Investorenkonferenzen. Zum Auftakt in Leipzig sind rund 150 Vertreter aus der Baubranche gekommen, vor allem kleinere kommunale Wohnbaugesellschaften und Genossenschaften, die auch den sozialen Wohnungsbau ankurbeln sollen. Modulares Bauen soll im Schnitt nur halb so viel kosten wie konventionelles Bauen, rechnet der zuständige Staatssekretär vor. Auch angesichts des Fachkräftemangels führe daran kein Weg vorbei, sagt Ministerin Geiwitz.
Wir müssen es schaffen, dass die gleichen Männer und Frauen, die jetzt auf dem Bau arbeiten, in der gleichen Zeit einfach mehr Wohnungen herstellen. Und das geht natürlich auch mit serieller Vorproduktion.
Derzeit ist das aber noch die Ausnahme. Das Wohnungsunternehmen der Stadt Leipzig, LWB, baut gerade rund 120 Wohnungen in Modulbauweise, größtenteils Sozialwohnungen. Mit rund 20% geringeren Kosten im Vergleich zu konventionellem Bauen, rechnet Geschäftsführerin Doreen Bockwitz.
Wir gucken jetzt, wie wir damit klarkommen. Man braucht natürlich für diese Art zu bauen auch spezielle Grundstücke. Man braucht eine bestimmte Grundstücksgröße, die müssen gut erreichbar sein, weil die großen vorgefertigten Teile natürlich mit entsprechend großen Baugeräten angefahren werden. Also da kommen die ganz großen Kräne dann zum Einsatz.
Serielles Bauen alleine werde den stockenden Wohnungsbau aber nicht wieder ins Rollen bringen, glaubt Bauunternehmer Dirk Salewski vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, der vor allem kleinere private Wohnungsentwickler vertritt. Wichtiger sei es, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, zu digitalisieren und zu vereinheitlichen.
Wir haben immer noch ein föderales System. Wir haben 16 Landesbauordnungen. Stellen Sie sich vor, Sie würden bei VW einen Golf bestellen und die müssten in Flensburg einen anderen Außenspiegel dran schrauben als in Dortmund, weil es da kommunale Vorschriften gibt. So ist es im Bau. Das steht dem seriellen Bauen als eigentlich größte Hürde im Weg. Und meiner Meinung nach muss da substanziell an der Gesetzgebung gearbeitet werden.
Dafür aber müssten Bund, Länder und vor allem auch die Kommunen an einem Strang ziehen.
Die Europawahlen stehen vor der Tür und die EU möchte verhindern, dass Fake News die Wahlen bestimmen könnten über Netzwerke wie Doppelgänger zum Beispiel. Das ist eine russische Gruppe, die Medien täuschend echt nachahmt. Die EU hat in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen den US-Konzern Meta aufgenommen, wirft Meta vor, nicht genug gegen Fake News zu tun. Geprüft wird, ob die Dienste Facebook und Instagram gegen den Digital Services Act verstoßen. In 5 Arbeitstagen muss Meta eine Antwort liefern. Caroline Born aus Brüssel.
Noch 40 Tage bis zur Europawahl. In dieser Zeit steigt das Risiko für gezielte Desinformation aus Ländern wie Russland. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die großen Online-Plattformen an ihre Verpflichtung erinnert, die Bürger davor zu schützen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass ihre Behörde befürchtet, dass der Mutterkonzern Meta auf seinen Plattformen Facebook und Instagram nicht genug gegen Desinformation unternimmt.
We have launched formal proceedings against Meta. And when it comes to platforms, Facebook and Instagram under the Digital Services Act.
Deshalb leitet die EU-Kommission, so ein Sprecher, ein Verfahren gegen Meta ein, um zu überprüfen, ob Facebook und Instagram möglicherweise gegen das neue Digitalgesetz verstoßen, das Digitale Dienstegesetz, auch bekannt als DSA. Damit verpflichtet die EU Online-Dienste, unter anderem schädliche Inhalte einzudämmen, zum Beispiel Desinformation. Konkret wirft die Kommission Meta vor, die auf Instagram und Facebook geschaltete Werbung nicht ausreichend zu kontrollieren. Anzeigen könnten als Einfallstor für russische Desinformationskampagnen missbraucht werden. Studien hätten laut einem Kommissionsbeamten gezeigt, dass durch Werbung gefälschte Nachrichtenseiten verbreitet würden. Sie ähneln etablierten Medien, enthalten aber russische Propaganda. Neben Mängeln bei der Anzeigenmoderation wirft die EU Meta vor, keinen adäquaten Datenzugang zur Verfügung zu stellen, um beispielsweise die Verbreitung von Falschinformationen während des Wahlkampfs zu beobachten. Ein Sprecher weist auf die Funktion CrowdTangle hin, die Meta auslaufen lässt.
You may be aware of the CrowdTangle tool that was used by a lot of researchers. And that Meta is discontinuing.
5 Tage Zeit gibt die EU Meta, um zu erklären, welche Maßnahmen der Konzern ergreift, um den Datenzugang zu gewährleisten. Wie lange der Rest des Verfahrens dauert, ist offen. Es handelt sich um eine ganze Reihe von Beschwerden. Den Mechanismus, um illegale Inhalte zu melden, hält die Kommission für wenig nutzerfreundlich, da er schwer zu finden sei. Außerdem soll untersucht werden, ob die Plattformen Facebook und Instagram politische Inhalte zu sehr einschränken, also ob politische Posts den Nutzern seltener angezeigt werden. Meta äußert sich zu den Vorwürfen, vor den Wahlen nicht ausreichend gegen Desinformation vorzugehen, nicht konkret. Eine Sprecherin teilt dem Deutschlandfunk mit:
Wir haben einen etablierten Prozess, um Risiken auf unseren Plattformen zu erkennen und zu verhindern
Und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit der EU-Kommission fortzusetzen und sie über weitere Schritte zu dieser Arbeit zu informieren.
Hält sich Meta nicht an die Regeln, kann die EU-Kommission mit dem Digitalgesetz DSA Strafen von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens verhängen. Allerdings prüft die EU-Kommission bislang lediglich den Verdacht und will weitere Beweise sichten. Die Zeit dafür drängt, denn der Wahlkampf hat bereits begonnen.
Caroline Born. Der Stuttgarter Autobauer Mercedes hat lange auf eine Strategie gesetzt, mit Luxusautos viel Geld zu verdienen. Das hat auch bis zum letzten Jahr gut geklappt. Doch jetzt stottert der Luxusmotor. Es gab Bremsspuren beim Absatz und beim Gewinn. Kein guter Jahresstart für die Autos mit dem Stern. Geli Hensoldt über die Gründe.
Zu schaffen machten dem Unternehmen nach eigenen Angaben vor allem Engpässe in der Lieferkette und Modellwechsel bei den Luxusfahrzeugen der Marke. Eine Folge? Der Hersteller verkaufte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwa 8% weniger Autos. Auch der Absatz bei den batterieelektrischen Autos sank um 8%. Der Rest des Jahres soll insgesamt besser werden für den Hersteller. Mercedes geht davon aus, dass der Absatz in den kommenden Monaten wieder steigen und 2024 auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Das Unternehmen rechnet fürs Gesamtjahr zudem mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern leicht unter dem von 2023. Preise sollen trotz eines schwierigen Marktumfeldes nicht gesenkt werden. Wachstumsmöglichkeiten sieht der Hersteller unter anderem auf dem chinesischen Markt, betont aber auch, der Gesamtmarkt China werde mit Vorsicht gesehen. Generell seien die wirtschaftliche Lage und die Automobilmärkte von einer gewissen Unsicherheit geprägt, hieß es. Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm erklärte, man bleibe wachsam mit Blick auf die makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen.
Und mit den Mercedes-Zahlen gehen wir jetzt an die Börse zu Klaus-Rainer Jackisch, die Erfolgssträhne. Herr Jackisch scheint gerissen zu sein. Mercedes hat weniger Autos verkauft. Der Gewinn ist eingebrochen. Was passiert mit den Aktien?
Ja, die Anleger haben doch sehr enttäuscht heute auf dieses Zahlenwerk reagiert. Den ganzen Tag über war die Mercedes-Aktie der große Verlierer und hat die Verluste weiter ausgebaut. Aktuell jetzt mit einem Minus von 5% steht das Papier an der Tafel.
Auch aus Wolfsburg kamen frische Zahlen vom größten deutschen Autobauer VW. VW hadert mit seinem China-Geschäft. Sind die Probleme ähnlich wie bei Mercedes?
Teilweise. Auch VW hatte einen Modellwechsel. Da gab es dann durchaus Probleme beim Absatz, der zurückgegangen ist. Aber Sie haben es schon angedeutet, das größte Problem bei China ist im Grunde die schwache Nachfrage auf dem sehr, sehr wichtigen chinesischen Markt für VW. Und das auch bei E-Autos, weil eben die Chinesen doch sehr gerne auf die heimischen Marken zurückgreifen. Außerdem gab es große Probleme bei Audi. Da gab es Lieferengpässe, da fehlten nämlich einige Motoren. Und unter dem Strich ging deshalb der Nettogewinn um rund ein Fünftel zurück auf rund 3,7 Milliarden Euro. Also auch hier sind die Anleger enttäuscht. Der Kurs mit einem Minus von 4,3% an der Tafel.
Tja, zweimal schlechte Nachrichten und zweimal heftige Kurseinbußen. Belastet das den DAX insgesamt?
Ja, das tut es. Die Autowerte sind ja teilweise ein Schwergewicht im deutschen Aktienindex und sie haben das Börsenbarometer heute nach unten gezogen, denn nicht nur Mercedes und VW, sondern im Grunde alle Autowerte haben heute kräftige Verluste eingefahren. Hinzu kommt, dass die Anleger sich doch ein bisschen Sorgen machen über die weitere Zinsentwicklung nach den neuesten Inflationsdaten aus der Eurozone. Da ist die Inflation mit 2,42% zwar stabil geblieben, aber es gibt zunehmend Zweifel, dass die EZB im Juni vielleicht doch die Zinsen senkt. Und auch die guten Daten zum Bruttoinlandsprodukt konnten da nicht wirklich helfen. Der DAX jetzt in der Minuszone kräftig bei 17.926 Punkten, 191 Punkte weniger als gestern.
Heute ist ja der letzte Handelstag im April. Für den DAX lief es dieses Jahr ja doch ganz schön gut, auch im April?
Nein, der April ist kein guter Monat gewesen für die Anleger. Viele strichen da Gewinne ein. Es gab, wie gesagt, auch schon vorher Sorgen über die Zinsentwicklung, insbesondere in den USA. Es gab Konjunkturprobleme, steigende Ölpreise. Und unter dem Strich zeichnet sich ein Minus von rund 2,5% für den April ab.
Immobilienkrise, das ist ja das große Stichwort bei uns. Das hat auch die großen Wohnungskonzerne hart getroffen. Der größte, Vonovia, hat vergangenes Jahr einen Milliardenverlust gemacht. Wie sah es denn zum Jahresstart aus?
Ja, da laufen die Geschäfte wieder besser. Man ist zurück in die Gewinnzone gekommen. Auch die Prognose für das Wachstum der Mieteinnahmen hat man angehoben. Das sehen die Anleger positiv, ein Plus von knapp 4%. Und das zieht im Grunde den gesamten Sektor mit nach oben.
Dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro schwankt heute sehr stark. Um seinen Vortageswert steht bei einem Dollar 0,703. Die Umlaufrendite ist gestiegen auf 2,59%. Und die Unze Feingold, die ist am Nachmittag kräftig unter Druck geraten. 41 Dollar weniger als heute Morgen bei 2.294 Dollar.
Danke an Klaus-Rainer Jackisch und danke auch für Ihr Interesse an unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Es folgt Kultur heute und am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Abend.